Gott sei Dank nach wie vor die Übung mit den gleichen Randbedingungen. Also ihr wisst besser und Christoph, irgendwie, ihr müsst halt oft genug an die Tafel gehen oder sag einfach ein paar Worte, wie ihr es gehandhabt habt. Achso, ich hab's noch nicht an, aber das ist, glaube ich, jetzt noch nicht so wichtig.
Okay, so I propose no basic changes to with respect to the previous semester, unless you have some suggestions how to improve or make things better. Maybe it was too easy or too difficult, I don't know. If there are no suggestions, I would again
make it the I've same seen way. The evaluations, I think they were very happy with you, Christoph.
I'm happy.
The only thing which we could discuss is when the tutorials are taking place. You might, wir brauchen nicht Englisch sprechen, sorry. Also wann die Übungen und wann die Vorlesung stattfindet. Wir haben zwei Übungsgruppen reserviert im Prinzip, aber wir sind halt so viele Leute, dass würde sagen, eine Gruppe eigentlich ausreichen würde. Also wenn irgendwie möglich, wäre schön, wenn wir uns auf einen Tag einigen könnten. Im Prinzip hätten wir auch noch ein bisschen Flexibilität, was die Vorlesung angeht. Also die Vorlesung, das weiß ich auswendig, die ist momentan eingetragen. Also jetzt Mittwoch 11.15 Uhr bis 12.45 Uhr. Und Freitag 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Und ja, das hätte ich heute Morgen nochmal nachgucken sollen. Ich glaube, wir haben Dienstag eine Übung und wir haben Freitag eine Übung belegt. 12.15 bis 13.45 Uhr. Und ja, auch. Meine andere Zeiten und Daten, wenn es jetzt nicht extrem früh oder spät sind, sind meistens schwierig zu kriegen. Also auch dieser Raum ist offenbar nicht ideal, aber wir waren eine der letzten, die das noch bekommen haben. Also deswegen, wenn wir irgendwas schieben wollen, sei es Vorlesung und Übung, wäre es halt gut, wenn wir drei dieser vier Termine auswählen würden, weil wir da Räume haben. Jetzt erstmal die Vorlesung vielleicht. Passt es allen, diese zwei Termine? Weiß auch niemand von jemandem, der heute nicht kommt oder was, weil er nicht kann oder so. Also dann würde ich sagen, lassen wir das der Einfachheit halber. Und dann ist die Frage, ob wir hier einen auswählen können, wo jedem entgegenkommt. Was ist da die Präferenz?
Ich sage mal Dienstag.
Ja. Ist jemand gegen Dienstag?
Ich weiß es nicht.
Also eigentlich. Handzeichen heißt gegen Dienstag oder für Dienstag?
Gegen.
Also wer, jetzt machen wir mal strikt, wer kann am Dienstag nicht aus wichtigen Gründen, das geht überhaupt nicht, drei Leute.
Hm? Und Tobi und Lutz auch nicht, also ganz cool.
Aber warum sind die heute nicht da, haben die Überschneidungen mit anderen Sachen oder?
Nee, die
kommen normal, okay. Und Freitag, wer kann Freitag nicht? Aha.
Gut, ich. Ja, das ist Kosmologie-Vorlesung.
Ah, okay.
Die, glaube ich, auch nicht aufgezeichnet wurde. Also, ich weiß, wir wissen es noch nicht, weil es ist ja Freitag das erste Mal, aber Englisch hat er letztes Jahr es nicht aufgezeichnet bei ART.
Gut, gibt es irgendeinen anderen Tag, der gut wäre, wo man versuchen könnte, den Übungsraum zu bekommen?
Wir könnten vielleicht freitags zwei Stunden später machen. Dann wäre keine Kosmologie-Vorlesung mehr.
Okay.
Oder Freitag für morgens findet die natürlich auch. Also Vorberufstät.
Und wenn wir jetzt einfach Mittwoch die Übung machen und die Vorlesung stattdessen dienstags? Weil die Leute, die dienstags nicht können, können sich ja dann anschauen. Mittwochs können ja scheinbar die meisten, könnten wir eigentlich heute die Übung machen.
So. Ja, das können wir natürlich auch machen. The people want to go to your exercise, but not to my lecture. Ja, also von mir aus.
They can watch the lecture on video and they cannot watch the exercises.
So ja, da kann man, bei mir kann man dann vorspulen, wenn es zu langweilig ist. Okay, also nochmal, was war jetzt der Vorschlag, dass man hier Vorlesung macht und wo noch die zwei, also die ja. Mittwoch die Vorlesung oder was? Oder Freitag? Mittwoch die Übungen.
Ist eigentlich egal.
Da müsste ich was zu sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob da
wegen,
jemand sein kann, selbst aufzuzeichnen.
Wegen Filmen. Ja. Verstehe. Wie sind da die Chancen?
Also, eigentlich ist es soweit alles belegt. Müsste man nachfragen, ich weiß nicht.
Also, belegt heißt, ihr habt ein Team und alles in, ja. Im Einsatz oder was?
Soweit schon.
Und andersrum, wenn wir das mit Freitag tauschen?
Also der Dienstag, ich meine, wenn wir was gewinnen wollen, wie schnell kannst du das rausfinden?
Ja, kommt auf meinen Chef an.
Ist der jetzt da?
Weiß ich nicht. Müsste ich auch nach. Ich müsste ihm eine SMS schreiben und fragen, wie es jetzt ausschaut. Und dann einfach abwarten, keine Ahnung.
Okay. Wenn es dann dauert. Schreib doch mal unverbindlich die SMS, wenn ja. Es geht, ja.
Ich schreibe ihn jetzt einfach mal,
und
vielleicht sogar schon jetzt
innerhalb der
Vorlesung.
Und Friday before the lecture, there was also a
suggestion. Ja, mein früh um 8 und abends um 4 sehe ich auch noch die besten Chancen, irgendwo Räume aufzutreiben. Es macht natürlich wenig Wert, wenn jetzt alle sagen, sie haben im Prinzip Zeit, aber dann wegen der Uhrzeit keiner kommt. Wobei wir hatten mal vor 2 Jahren, glaube ich, auch früh um 8 die Vorlesung und das war gut besucht. Also offenbar, ja, es muss nicht unbedingt ein Hinderungsgrund sein.
Ja, wenn dann lieber die Übung früh, sonst gibt es ja Probleme mit dem Aufzeichnen.
Also ich kann nicht, weil ich da die Turm gebe. Aha. Das heißt, kann ich auch nicht verschieben.
Man muss ja nicht unbedingt Freitag im Prinzip sein, früh.
Also sonst kann ich ja auch nachfragen auf dem Video.
Die Übung gibt es nicht auf.
Achso, die Übung.
Also Montag früh um 8 ist wahrscheinlich nicht das Ideale. Dienstag früh um 8, wer hat da was dagegen?
Dann wäre die Kosmologie-Übung.
Mittwoch früh um 8.
Dann wäre auch eine Vorlesung.
Donnerstag früh um 8.
Bei euch mit dem Aufzeichnen nur dran, wenn wir die Vorlesung auf Dienstag verschieben oder wäre Freitag auch? Also wenn wir die müsste ich auch von nachfragen, also kann ich jetzt nicht so sagen.
Okay.
Ja, soll ich es auf Freitags nachfragen?
Nee, auf Dienstag. Freitag hilft doch auch nicht, denn die Freitagübungen, da kann doch andere nicht.
Ja, aber wenn man die Vorlesung mit der Übung da switchen quasi, also. Und dann erst die Übung von 10 bis 12 und die Vorlesung dann später, oder würde das nicht
oder früher?
Oder wenn wir überlegen, die Übung, die Dienstag, also weil ich dachte, wo es Dienstag nicht klappt, wenn wir die Übung vielleicht 2 Stunden am Dienstag später legen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Raumproblem ist von 2 bis 4, ob das akut ist. Würde das dann gehen? Dann wären die Vorlesungen noch an den gleichen Terminen.
Dienstag 2 bis 4?
Die Übung.
Aha, naja, das ist schon mal ein Versuch wert. Also 14 Uhr bis 16 Uhr. Die Übung. Christoph, kannst du mal mit dem. Kennst du den Herrn Reinhardt? Den Herrn Reinhardt kennst du, genau. And I think he's here because I just saw him. Try to find this out. Okay, schön, hoffen wir, dass das klappt. Warten wir mal das ab, glaube ich, das wäre die beste Lösung, wenn du das noch nicht gemacht hast. Gut. Ansonsten, glaube ich, gibt es wenig Organisatorisches zu sagen, also warten wir jetzt halt dann nochmal auf den Christoph, bis er wiederkommt. Ansonsten inhaltlich von der Quantenfeldtheorie 2. also ich habe das letzte Mal ja schon angedeutet, es ist im Prinzip nicht unbedingt eine Fortsetzung vom letzten Mal, sondern irgendwie ein alternativer Weg, Quantenfeldtheorie zu betreiben mit sogenannten Pfadintegralen. Und das ist das, was uns dieses Semester hauptsächlich beschäftigen wird, oder zumindest in der ersten Hälfte. Mit Pfadintegralen zu arbeiten, ist in vielen Fällen zweckmäßiger. Und das ist einfach was, was ihr bisher halt noch gar nicht hattet. Dann werden wir Renormierung sehr lang machen. Das ist mathematisch und technisch schwierig. Das haben wir das letzte Mal ausgelassen. Wenn ihr euch erinnert, wenn man Feynman-Diagramme in irgendwelche geschlossenen Loops hat, kommt unendlich raus in den meisten Rechnungen. Und das ist natürlich nicht gewünscht und auch nicht vertretbar. Da müssen wir irgendwie verstehen, warum diese Unendlichkeiten eigentlich in Wirklichkeit gar keine sind, beziehungsweise wie man die loswerden kann. Dann werden wir wahrscheinlich relativ kurz Gitter-QCD besprechen. Also das ist halt im Prinzip das, ja, Gegenteil, kann man nicht sagen, aber der alternative Weg zur Störungstheorie. Also Störungstheorie und Gitter-Eichtheorie sind, würde ich sagen, die einzigen fundierten Techniken, wie man halt Quantenfeldtheorie löst, ohne irgendwelche Näherungen zu machen. Wobei die Gitter-Eichtheorie hat den Nachteil, dass sie halt im Prinzip Numerik erfordert, um irgendwas auszurechnen. Und ich meine, das ist sicher nicht Inhalt der Vorlesung. Also ich will nur die Konzepte kurz erläutern. Und dann am Ende des Semesters, die letzten zwei Wochen, wird dann jemand anders die Vorlesung übernehmen. Und zwar hat der Carsten Greiner, einen sehr erfahrenen Postdoc, momentan längerfristig zu Gast, der sich mit thermischer Quantenfeldtheorie gut auskennt. Und da hat der Herr Greiner einen Vorschlag gemacht, und eigentlich finde ich das gut, ob der nicht, also die letzten beiden Wochen, das heißt vier Vorlesungen, übernehmen wird. Und im Vergleich zu den letzten Jahren wird oder muss ich ja den Stoff ein bisschen komprimieren. Und zwar habe ich in den letzten Jahren viel technisches Zeug an die Tafel geschrieben. Also wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal hatten wir auch schon zum Beispiel beim Berechnen des Propagators so ein I-Epsilon und so ein Zeug. Also wenn jetzt jemand interessiert ist, wirklich mathematisch alles ganz rigoros zu haben, dann wird er vielleicht traurig sein, dass ich das nicht mache. Ansonsten hatte ich das Gefühl, dass die meisten Leute das eh so ein bisschen gelangweilt hatte, weil es halt wirklich viel Rechen war und viel Wiederholung. Also das heißt, im Vergleich zu den Videos, die im Netz stehen, wird es ein bisschen komprimiert, wobei ich die Konzepte und die Inhalte gleich lasse, aber halt nur diese Sachen ein bisschen zusammenfasse. Und dann, wie gesagt, am Ende wird voraussichtlich der dann übernehmen und dann werde ich halt auch zum Hörer und mir mal angucken, was der dann macht. Also so ist der Plan für dieses Semester. Gut. Fällt euch noch was ein, Michael? Ja?
Wegen eines Skripts?
Ja, machen wir genauso wieder. Also ich habe das letzte Mal am Ende auf eure Nachfrage schon gesagt, ich habe kein echtes Skript, das sind getechte Notes, die sind zu 95% fertig, aber manche Sachen sind geschwärzt oder auch mit Fragen für mich selber markiert, wo ich ja die Antwort nicht kenne. Ihr könnt es gern haben, aber also das ist nicht fehlerfrei. Ihr kommt dann nicht danach in die Prüfung und sagt, im Skript steht das hier. Also das ist halt was, ihr könnt es gern haben, wenn ihr wollt. Und ich stelle es auch aus dem Grund halt nicht ins Netz, dass es halt nicht in einer Riesengruppe da verfügbar ist. Also wenn ihr es wollt, schreibt mir eine E-Mail und ich antworte dann und schicke euch diese Aufzeichnungen zu.
Dann kann man sich das Mathematische ja vielleicht im Skript anschauen.
Das ist drin. Also ich werde es nicht kürzen, das Skript ganz genau. Ihr werdet sehen praktisch, was ich überspringe in der Vorlesung. Und also wenn ihr wollt, könnt ihr das da nachlesen. Vielleicht lagern wir auch ein bisschen was in die Übung zum Christoph aus, das müssen wir halt sehen. Ansonsten, wenn er natürlich Fehler oder irgendwas findet im Skript, bin ich auch dankbar, wenn er mir die irgendwie mitteilt. Dann wird es vielleicht besser im Laufe der Jahre.
Ist die Prüfung wieder mündlich dann?
Ach ja, die Prüfung machen wir, würde ich sagen, wieder mündlich. Es sieht ja so aus, als wenn es jetzt weniger wären wie im letzten Jahr. Also wer eine Prüfung machen möchte, also eine benotete, kommt halt wieder mündlich. Machen wir dann, würde ich sagen, so irgendwann in der zweiten Semesterhälfte wieder zwei Tage aus, einen zu Beginn und einen eher zu Ende der Ferien und die gleichen Bedingungen halt wie das letzte Mal auch. Wer nur einen Schein oder was will, der muss halt in der Übung dabei sein. Und ich meine, das mit der Übung war das letzte Mal, hatte ich den Eindruck, kein großes Problem. aber da müsst ihr irgendwie selber drauf achten. Also wer diese relativ lockeren Anforderungen nicht erfüllt, also ich weiß nicht, zwei oder dreimal an die Tafel geht oder irgendwas wissenschaftlich Gewinnbringendes beisteuert, man der darf nicht in die Prüfung. Also das, da gibt es dann keine zweite Chance. Ja. Ansonsten, falls jemand hier ist, der jetzt irgendwie das nur über Video hört oder nicht kommen kann, und das letzte Mal auch Fälle, die müssen dann halt die Hausaufgaben doch irgendwie per E-Mail abgeben oder beim Christoph vorbeibringen, dann guckt er das halt durch. Also das wäre auch okay, wenn einer überhaupt nicht in die Übung gehen kann. Gut, na dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, wie schon gesagt, es geht in den ersten Wochen hauptsächlich um Pfadintegrale.
Okay, so the only room at this time is this room, but it was blocked by you for a seminar.
Ah. Ja, perfect. It's still blocked by me?
It's still blocked by you.
Also diesen Raum bucht man doch bei der Denise Meixler, oder?
I don't know.
Also ich bin überzeugt, das Seminar hatten wir mal vor 2 oder 3 Jahren. Ich bin überzeugt, dass ich diesen Raum mal freigeben habe. Wir gehen noch mal kurz rüber. Ich bin gleich wieder da und fragen Sie mal persönlich. Hallo Denise, darf ich kurz stören? Zwar, du bist doch für diesen Raum da.
Ja, der Joachim und ich.
Okay, weil ich hatte ja da mal ein Seminar vor einiger Zeit, 2, 3 Jahre. Und irgendwo glaube ich, dass ich dir mal gesagt habe, ich brauche den nimmer fürs Seminar, weil es zu unregelmäßig ist. Und jetzt wollte der Christoph einen Raum belegen und der Herr Reinhard hat gesagt, der wäre frei, aber er wäre von mir belegt. Und jetzt wollte ich einfach nur noch mal sicher gehen.
Also
Dienstag.
Ja, yeah, exactly. He has exactly the same list.
Seminar Wagner. Mm-hmm. Okay. Also das ist nach wie vor dann für mich belegt.
Ja, sieht so aus.
Dann schreiben wir halt jetzt nicht Seminar Wagner, sondern QFT Wagner oder sowas rein. Genau, also wie es hier ist, auch das dort. Da. Das da, also Übung QFT dann. Prima.
Okay,
dann
so
machen wir so.
This room is
fine.
And come back.
Okay, vielen Dank, Denise. Gut, also es funktioniert offenbar. Der ist tatsächlich noch von mir reserviert, was ja ideal dann ist. Also dann korrigiere ich es jetzt nochmal. Wir lassen die Vorlesungen so. Machen eine Übungsgruppe hier. Was ist die Raumnummer nochmal? 02120, glaube ich. 02120. Hier sind wir auch in 02120 und das ist der große Hörsaal. Ich glaube, der ist 116, oder? Gut. Klar. Also nochmal die Frage, damit ist jeder zufrieden oder hat jetzt irgendjemand noch Probleme? Nee, dann perfekt, lassen wir es bei einer Übungsgruppe. Sehr schön.
Okay, so we have the room.
Gut, excellent. So, I put it again on the board.
Okay, so do we start at 2:15 or 2 sharp?
Too sharp.
Anything is fine with me.
Danach ist noch mal Kaster.
Ja, und die erste Übung findet nächste Woche statt und zwar in Form von einer Präsenzübung, also bringt Christoph halt irgendeinen Zettel mit und nächste Woche gibt es dann auch den ersten Übungszettel, der dann halt übernächste Woche beredet wird.
Okay, so Any other questions? Okay, so
gut,
see you
schön.
Next week.
Dann vielen Dank, Christoph. Gut, also es geht um Pfadintegrale und zwar fangen wir halt an, diesen Formalismus in einer relativ einfachen, euch gut bekannten Theorie zu besprechen, nämlich in der Quantenmechanik. Da können wir halt auch leicht nachprüfen, ob die Ergebnisse, die wir erhalten, wirklich konsistent ist mit dem, was man aus einer Schrödinger-Gleichung oder einer kanonischen Quantisierung rauskriegt, wobei der Übergang zur Feldtheorie dann eigentlich ja, sehr, sehr einfach ist. Also, wie schon gesagt, das ist ein Formalismus. Zwar Quantisierung alternativ zur kanonischen Quantisierung. Dann ein wichtiger Punkt gerade jetzt für Leute wie ein Uwe Philipsen oder mich ist, er eignet sich zur numerischen Umsetzung. Also währenddem man Störungstheorie sowohl kanonisch wie auch mit Pfadintegralen formulieren kann, braucht man für die Gitterfeldtheorie im Prinzip immer die Pfadintegrale. Ein weiterer Punkt hier jetzt auf der Liste, aber der ist meines Erachtens nicht ganz so wichtig, ist, dass es häufig ein bisschen praktischer ist. Also manchmal kann ich halt zwei Wege rechnen und einer ist ein bisschen schneller wie der andere. Und oft sind diese Pfadintegrale halt ein bisschen sparender oder einfach bequemer anzuwenden. Dann die Grundidee eigentlich von Pfadintegralen, die ist schnell erklärt und die kennt ihr im Prinzip auch schon. Und zwar, man standardmäßig, wenn man Quantenmechanik die Phänomene demonstriert, macht man so Doppelspaltexperimente und zeigt halt, dass Teilchen nicht wirklich punktförmige Teilchen sind, sondern auch Wellencharakter haben. Und dann macht man halt Spalte zu und auf und so weiter und beobachtet halt gewisse Phänomene. Also das, denke ich, habt ihr in euren ersten Semestern gemacht. Und wenn man jetzt halt ein Teilchen hat mit irgendeinem Doppelspalt, naja, dann kann das halt dadurch gehen oder wenn halt beides offen ist, dann geht es gleichzeitig sozusagen durch beide Spalte durch. Und im Prinzip kann ich halt dieses Ding nochmal einbauen, dass ich einen zweiten und einen dritten Spalt habe und dann gibt es halt eine ganze Reihe von Wegen, die dieses Teilchen nehmen kann. Also kann man sich überlegen, je mehr Spalte man einbaut, desto mehr Wege gibt es und je mehr Öffnungen so ein Spalt hat, also ein Dreifach- oder Vierfachspalt hat er noch mehr Wege. Also man hat n Doppelspalte, dann hat man offenbar 2 hoch n Wege und ja, die Grundidee ist halt die folgende, dass man das verallgemeinert auf unendlich viele unendlich Spalte, also mit anderen Worten, man nimmt halt diese Dinger wieder komplett raus und dann kann halt ein Teilchen unendlich viele Wege beschreiben. Und genau das ist im Prinzip das, was ein Pfadintegral macht. Man summiert oder integriert über alle denkbaren Bahnkurven von so einem Teilchen, muss die noch mit einem Faktor wichten, den wir uns herleiten und aus dieser Summe kriegt man dann die quantenmechanischen Observablen, die euch bekannt sind, wie zum Beispiel ein Energieeigenwert oder ein Matrixelement oder eine Endpunktfunktion. Also das ist das, was hinter Pfadintegral steckt. Also auch wenn es fast so ähnlich klingt wie Wegintegral, ist es was ganz anderes. Ein Wegintegral ist halt ein Integral entlang von einer vorgegebenen Kurve. Aber Pfadintegral oder Mathematiker sagen häufig Funktionalintegral ist eine Summe über einen gesamten Funktionenraum. Also in der Physik halt alle denkbaren Trajektorien, die ein Teilchen irgendwie beschreiben kann, um halt von einem Anfangs, vielleicht hier noch einen Endpunkt oder was malen sollen, zu einem Endpunkt zu gelangen. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das schwierig ist. Also ich meine, ein normales Integral über eine Dimension ist ja oft schon schwierig. Nur hier muss ich jetzt natürlich über unendlich viele Dimensionen integrieren, nämlich sozusagen über jede Position, die das Teilchen hier einnehmen kann, beim nächsten Spalt. Und wenn ich unendlich viele solcher gedachter Spalte dann zur Verfügung habe, ist ein Pfadintegral oder ein Integral über den Funktionenraum im Prinzip ein Integral über unendlich viele Dimensionen. Das klingt mathematisch halt erstmal hochgradig unpraktisch und schwierig, aber letztendlich, wie wir sehen werden, wenn wir selten explizit lösen, sondern entweder ist es mehr oder weniger so eine Art Platzhalter, der ganz zweckmäßig ist, um am Ende wieder genau die gleichen Feynman-Regeln herzuleiten, die wir schon in der Störungstheorie über einen kanonischen Formalismus bekommen haben. Oder aber man nimmt dieses Pfadintegral und macht halt doch nicht unendlich viele, unendlich Spalte, sondern im Prinzip sehr viele Spalte mit sehr vielen Löchern. Dann hat man, wenn man so will, ein feines Gitter hier erzeugt. Und das ist gerade das, was man halt dann mit dem Computer ausrechnen kann. Also ein hochdimensionales Integral, das irgendwie diskretisiert wurde. Also das ist, ohne dass wir jetzt die Details natürlich verstehen haben, kann das, was in den nächsten paar Stunden oder was halt systematisch aus dem kanonischen Formalismus hergeleitet wird und was uns jetzt in diesen ersten Kapiteln da beschäftigt. Also wenn man diese Verallgemeinerung macht, dann kommen wir zum Pfadintegral Formalismus. Und das sagt im Prinzip ein quantenmechanisches Teilchen bewegt sich gleichzeitig auf allen denkbaren Trajektorien. Und was ganz nett ist, also wenn ihr mal Zeit habt und ein bisschen so eine Mischung aus Physik und Kultur betreiben wollt, könnt ihr mal euch aus dem Internet die Originalarbeit runterladen. Die ist ganz nett zu lesen. Und zwar war das eine Arbeit von Feynman 1948. Also wenn ihr das eintippt und hier auf dem Unirechner euch einloggt, könnt ihr diesen Artikel schnell finden und auch umsonst runterladen. Also ich hatte ihn vor Jahren mal gelesen, da hat er noch nicht Quantenfeldtheorie im Sinn, sondern das war, glaube ich, eher so eine Spielerei in der Quantenmechanik. Aber schnell hat sich halt gezeigt, dass das eigentlich eine sehr gute Idee war und eine weite Anwendung dann später in der Quantenfeldtheorie gefunden hat. Gut, also so viel zur Einleitung. Jetzt wollen wir halt gewisse Größen angucken aus der Quantenmechanik, die uns dann letztendlich zu diesem Pfadintegral führen. Und womit wir beginnen, ist die sogenannte Übergangsamplitude. Und zu dem Zweck kurz die Notation. Also wenn ich so ein Ket-X schreibe, dann meine ich damit einen Ortseigenzustand. Also wenn man in Form von Wellenfunktionen denken würde, dann wäre das halt ein Psi von X, was gleich oder ja, die Normierung ist immer ein bisschen kritisch bei Ortseigenzuständen, zumindest proportional zu, ja, das ist eigentlich gar nicht so günstig, das so zu schreiben. Psi von y müsste ich machen, ist proportional Delta y minus x, also hat die Wahrscheinlichkeit lokalisiert bei x hat. so Teilchen. Bei x ist das physikalisch. Gut, und die Übergangsamplitude an sich ist folgendes Objekt, nämlich das Bracket von x2, t2, x1, t1, wobei wir uns wieder beschränken wollen auf t2 größer t1. So etwas Ähnliches kam uns auch im kanonischen Formalismus irgendwo zwangsläufig unter. Wenn ihr euch erinnert, hatten wir auch so zeitgeordnete Produkte. Warum wir das machen, das werden wir dann später sehen, wenn wir dieses Pfadintegral haben. Also wenn das nicht geordnet ist, klappt das mit dem Pfadintegral nicht. Und also dieses Objekt, wie gesagt, das ist diese Übergangsamplitude. Und wie üblich beschreibt er so ein Bracket den Überlapp zweier Zustände. Und weil es wichtig ist, will ich sehr präzise sein, also insbesondere was dieses Zeitargument da drin zu bedeuten hat, nämlich einmal ein Ortseigenzustand. X1, wie wir in der ersten Zeile definiert haben, zum Zeitpunkt T1 entwickelt in der Zeit bis T und gut, das andere ist halt analog x2 zum Zeitpunkt t2 entwickelt in der Zeit auch bis t. Und das Ganze ist, wie man sich auch leicht überlegen kann, unabhängig von t. Also, man, das ist gerade dieser letzte Satz, dass halt eine Zeitentwicklung noch stattfindet bis zu irgendeinem Zeitpunkt, das ist wichtig. Sonst ist es natürlich, wäre es irgendwie langweilig, wenn ich jetzt einen Ortseigenzustand x1 und einen Ortseigenzustand x2 irgendwie den Überlapp bilde, dann wäre ja das Zeitargument völlig belanglos und ich hätte halt den Überlapp zweier Delta-Funktionen, also das wäre halt dann irgendwie 0, wenn x2 und x1 verschieden ist und unendlich, wenn die gleich sind. Aber wenn ich halt zu irgendeinem Zeitpunkt T1 und T2 diese Ortseigenzustände präpariere und dann den Überlapp berechnet zu irgendeiner gemeinsamen Zeit, also der Überlapp wird sich halt nicht verändern, denn wenn ich die Zeitentwicklung für beide Zustände simultan ausführe, heißt das halt, dass ich irgendwie, wie wir es gleich machen werden oder letztes Jahr gemacht haben, so einen Zeitentwicklungsoperator E hoch IHT auf den hier wirken lasse und E hoch minus IHT auf den hier. Und es hebt sich weg. Also das heißt, der Zeitpunkt, wo ich diese Messung vornehme, ist egal, aber es ist halt, muss ein Unterschied da sein. Das heißt zum Beispiel, kann ich t gleich t2 wählen, und dann präpariere ich halt bei t1 das Teilchen bei x1, lasse es in der Zeit laufen und was passiert mit einem Ortseigenzustand, der zerläuft dann halt unmittelbar. Und dann ist es natürlich schon interessant, was nach der Zeitspanne, die bis t2 vergeht, mit dem Ding passiert ist, bevor ich halt den Überlapp zum Beispiel zum Ortseigenzustand bei x2 bild. Also so viel zur Notation, das solltet euch, das ist nichts Schwieriges, aber wirklich gewahr werden, was es bedeutet. Da macht man leicht Fehler, wenn man das irgendwie nicht sauber macht.
Eine Frage, wenn der Ortseigenzustand mit der Zeit verläuft, wie stelle ich mir denn dann vor, zum Zeitpunkt t2 einen Ortseigenzustand, wie der zu einer früheren Zeit aussah? Wir
entwickeln ja den Zustand von T2 auch zurück in der Zeit bis T. Ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich in beide Richtungen gleich aussieht. Also sozusagen, also ein Delta, eine Delta-Funktion oder ein Ortseigenzustand, der, wie man sehen wird oder wie er wahrscheinlich in der Präsenzübung mit dem Christoph nächste Woche macht, der zerläuft unendlich schnell in irgendwas, was nicht mehr ortsabhängig ist. Aber denken wir uns mal, keine perfekten Ortseigenzustände, sondern Gauss-Glocken. Und eine Gauss-Glocke, das habt ihr wahrscheinlich in der Quantenmechanik gemacht, wenn sich das in der Zeit entwickelt, wird es zu einer breiteren Gauss-Glocke. Und ich vermute ganz stark, wenn man rückwärts in der Zeit geht, dass das auch zu einer breiteren Gauss-Glocke wird. Oder dass also sozusagen halt, wenn eine breite Gauss-Glocke richtig eingerichtet ist, sich ein Ortseigenzustand ausbildet zu einem Zeitpunkt und dann das halt wieder auseinanderläuft. Das ist im Prinzip auf eurem jetzigen Niveau eine leichte Übungsaufgabe. Das kannst du mal ausprobieren mit einer Gauss-Funktion und halt den Parameter dann sehr klein wählen, wenn du das genau wissen willst. Gut, jetzt, also was ich in Worten schon gesagt habe, was in Richtung der Frage geht, gerade noch ein Wort zur Zeitentwicklung. Die folgt zum Beispiel aus der Schrödinger-Gleichung, nämlich I mal dt Psi von t ist h Psi von t in abstrakter Schreibweise. Naja, und diese Schrödinger-Gleichung, die kann ich leicht lösen, nämlich ist halt der zeitabhängige Zustand Psi von t dann e hoch minus i h t minus tj, wobei tj irgendein fixer Anfangs- oder auch Endzeitpunkt ist, Psi von tj. Wobei, also das wisst ihr, denke ich, vom letzten Semester, dass h quer gleich c gleich 1 Zeit gesetzt ist. Also irgendwie müsste man, weiß es gar nicht auswendig, wahrscheinlich hier noch ein h quer reinbauen oder was, wenn man das wirklich sauber machen will, mit h quer gleich c in physikalischen Einheiten. Naja, und also mit dieser bekannten Definition kann ich jetzt diese Übergangsamplitude noch ein bisschen umschreiben. x2 t2 x1 t1, das kann ich jetzt notieren als x2 t2 zum Zeitpunkt t, x1 t1 zum Zeitpunkt t, also das ist jetzt nur das, was oben in Worten halt schon steht, dass x2 und t2 und x1 und t1 die entsprechenden Zustände eindeutig beschreiben und der Überlapp halt zu einer x-beliebigen Zeit t gebildet wird. Gut, und jetzt kann ich diese Zeit, wie es da oben steht, halt verschieben zu einem anderen Zeitpunkt, und da ist es halt zweckmäßig, das so zu machen, dass man x2 t2 auf t2 schiebt und x1 t1 auf t1, und wenn ich das halt mache und dieses Ergebnis hier einsetze, also Multiplikation mit e hoch minus iht, dann kommt da in die Mitte halt das hier rein, e hoch minus iht2 minus t1. Gut, und also warum habe ich jetzt den hier nach t2 verschoben? Naja, der Grund ist, dass ich halt diese lästige Zeit, die jetzt zweimal auftritt, dann komplett weglassen kann. Denn ein Ortseigenzustand bei x2, der bei t2 präpariert wurde, ist halt bei t2 offensichtlich ein Ortseigenzustand. Also das heißt, jetzt kann ich es kompakter schreiben, nämlich x2 e hoch minus ih t2 minus t1 x1. Und das ist eigentlich dieses Ding, mit dem wir jetzt immer starten wollen, wobei gedanklich ist es, glaube ich, ganz zweckmäßig, damit zu beginnen und mit diesen ja, verbalen Definitionen, dass klar ist, womit man eigentlich arbeitet. Also das ist, würde ich sagen, von diesem ersten Mini-Kapitel jetzt die Gleichung, die vielleicht am wichtigsten ist und die man sich so ein bisschen momentan merken sollte. Gut, jetzt werden wir gleich mal diese Übergangsamplitude dafür ein freies Teilchen ausrechnen. Erstens ist ganz nett, halt da ein bisschen besser reinzukommen. Es wird auch die Frage, die gerade gestellt worden ist, in Anführungszeichen beantworten oder eigentlich eher einen Widerspruch aufwerfen, den ihr dann in der Übung bereden könnt. Und das ganze Objekt explizit zur Verfügung zu haben, ist dann auch wirklich wichtig, um dieses Ding hier mathematisch zu formulieren. Denn was man letztendlich tut, um dann so ein Pfadintegral zu bekommen, ist ja irgendwie immer so Übergangsamplituden von einem der Spalte von diesem Spalt hier zu einem der Spalte von diesem Mehrfachspalt auszurechnen. Und so eine Propagation von hier nach hier oder hier nach hier oder hier nach hier oder so, das ist eigentlich gerade das, was halt die Übergangsamplitude ist. Also wenn man hinreichend viele dieser Übergangsamplituden zusammen multipliziert und über diese Anfangs- und Endpunkte x1, x2 und so weiter da summiert und integriert, dann hat man am Ende genau das, was das Pfadintegral ist. Also deswegen ist das ein wesentlicher Baustein, den man halt in der konkreten Formel und nicht nur jetzt in der Definition brauchen. Deswegen 1, 1, 1, Übergangsamplitude, und zwar für ein freies Teilchen. Der Hamilton-Operator ist klar, der ist p Quadrat durch 2m bei einem freien Teilchen. Und naja, jetzt kann ich meine Übergangsamplitude anfangen zu berechnen. x2 t2, x1 t1. Das ist, jetzt greife ich auf die rechte Seite hier zurück und setze den Hamilton-Operator ein. x2 e hoch minus i p Quadrat durch 2m t2 minus t1 x1. Gut, dann also haben wir Ortseigenzustände und den Impulsoperator. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Dach drüber machen, wobei was wir im letzten Semester halten, dass ich die Dächer in der Regel weglasse, weil ich befürchte, dass es mehr durcheinander gibt, als dass es hilft. Aber vielleicht ist es als Übung gar nicht schlecht, wenn er versucht, die selber sauber draufzusetzen. Also ich integriere ich schiebe eine 1 ein und integriere für diese 1 über alle Impulse. Und dann hat man x2p, wobei p halt ein Impulseigenzustand ist. Dann wird der Impulsoperator natürlich nicht mehr zu einem Operator, sondern nur noch zu dem Impulswert, der diesen Zustand hier charakterisiert, e hoch minus i p Quadrat durch 2m t2 minus t1. Und hier ist wieder der gleiche Impulszustand mit x1. Dann, das ist auch was ganz zweckmäßig ist, auswendig zu wissen, nämlich Impulseigenzustände in Ortsdarstellung. Das ist halt die ebene Welle, nämlich e hoch, ja, das Vorzeichen, da muss man ein bisschen nachdenken. Ich glaube, es ist e hoch i p x2, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und die Normierung, die man meistens verwendet, ist noch durch ein Wurzel 2 pi, genau. Und hier dann i hoch minus i p x1 durch Wurzel 2 pi. Also die Normierung 2π, die braucht man halt dafür, dass der Überlapp zwischen zwei Impulsen, also das Bracket von P1 und P2, dass das halt gerade die Delta-Funktion P1 minus P2 ist und nicht irgendeinen zusätzlichen Faktor hat. Also daher kommt dieses 2π, das kann man sich relativ leicht überlegen, dass halt diese, ich glaube, man sagt, Ordonormalitätsrelationen da vernünftig erfüllt sind. Aber also ich denke, das findet ihr in jedem Quantenmechanikbuch und habt da auch schon mal gesehen. Naja, und jetzt muss man halt das, was man hat, ausrechnen, und das ist eigentlich nicht mehr übermäßig schwer. Ich habe ein Integral von minus bis plus unendlich. Ich habe ein p² in der e-Funktion. Ich habe was Lineares in p in der e-Funktion. Und auch das ist Standard, glaube ich, in der Quantenmechanik, was man jetzt halt tut. Wir werden es quadratisch ergänzen und haben dann ein einfaches Gauss-Integral und halt von der quadratischen Ergänzung irgendeinen e-Faktor, der uns übrig bleibt. Also, ich mache gleich die quadratische Ergänzung. Wenn er scharf hinguckt, dann denke ich, seht ihr, was da passiert ist oder was ich gemacht habe. Notfalls könnt ihr die Details nochmal sauber dann heute Nachmittag nachrechnen. Also e hoch minus i Wurzel t2 minus t1 durch 2m p minus Wurzel m durch 2 t2 minus t1 x2 minus x1 zum Quadrat mal e hoch plus i Wurzel m durch 2 t2 minus t1 x2 minus x1 zum Quadrat, Klammer zu, zum Quadrat, Klammer zu. Also das Quadrat, also p² hier, ist offenbar dieser Faktor quadriert, und der hier ist halt so konstruiert, dass im Mischterm, also wenn ich das Quadratbild, muss ich ja das hier und das hier zusammen multiplizieren und mit 2 noch multiplizieren, dass das halt gerade die linearen Terme gibt, und dann bleibt natürlich ein Rest übrig, nämlich das Quadrat davon, und dass ich nichts falsch mache, muss ich das halt da unten nochmal mit negativen Vorzeichen hinschreiben, nur das hat ja nichts mit dem Integral über p zu tun, sondern ist p unabhängig. Also deswegen soll dieser Malpunkt andeuten, dass sozusagen das Integral da vorbei ist und es einfach ein Vorfaktor oder in dem Fall ein Nachfaktor ist. Gut, und ja, was ich jetzt halt noch machen kann, nachdem ich hier, wenn ich es nicht hingeschrieben habe, von minus bis plus unendlich integriere, kann ich halt die Integrationsvariable auch ein Stück verschieben. Also habe ich von minus unendlich plus a bis plus unendlich plus a integriere oder einfach nur von minus bis plus unendlich, also unendlich. Wenn ich was Endliches drauf addiere, bleibt gleich. Kann ich also das ja auch getrost rausschmeißen. Und jetzt ist es schon relativ einfach. Jetzt habe ich wirklich ein normales Gauss-Integral, vielleicht mit Ausnahme von diesem i-Faktor davor. Also deswegen kurzer Einschub zum Gauss-Integral. Minus unendlich bis plus unendlich dx e hoch minus a x². Also so wie es da steht, impliziert es fast so ein bisschen, dass a reell ist. Wenn a reell ist, dann kann man es relativ leicht ausrechnen. Das ist Wurzel pi durch a. Also das habe ich in einer meiner ersten Quantenmechanik-Vorlesungen gesehen und wird mir von meinem Professor gesagt, dass das das wichtigste Integral in der Quantenmechanik überhaupt ist. Ich nehme an, das habt ihr auch halt schon öfter gesehen. Wenn jetzt a nicht mehr reell ist, sondern komplex, dann ist es nicht mehr ganz so einfach zu zeigen. Im Prinzip, denke ich, ist eine Möglichkeit halt wieder so ein Integrale in der komplexen Ebene sich anzuschauen, so Residuensatz eventuell zu machen. Also auf jeden Fall, diese Beziehung, die jetzt an der Tafel steht, die kann man mathematisch strikt erweitern auf den Fall, dass der Realteil von A größer 0 ist. Also der Imaginärteil kann beliebig groß sein, Hauptsache wir haben einen winzigen positiven Realteil. Gut, wenn ich natürlich jetzt hier oben hinschaue, hier haben wir keinen Realteil, sondern was rein Imaginäres. Wir sind sozusagen ganz genau an der Grenze, da haben die Grenze des gültigen Infinitesimal verlassen. Und das ist schon wieder so ein Problem, wo wir auch im letzten Semester hatten, wo wir diesen Trick mit diesem Epsilon da gemacht haben, dass wir dann einmal hingeschrieben haben und gesagt haben, wir denken uns das so, als wenn das so winzig verkippt ist zur reellen Integrationsachse. Und naja, lassen es halt dann irgendwann weg, weil wir einfach von ausgehen, dass alles gut geht. Also die Quantenfeldtheorie-Bücher, die sind voll von solchen Sachen und machen das halt nie wirklich rigoros, weil man halt irgendwie Physikergebnisse haben will und es ohnehin aufwendig genug ist, wahrscheinlich der Formalismus der Quantenfeldtheorie. Deswegen will ich auch nicht wirklich genauer drauf eingehen. Also wir sind so rigoros oder wenig rigoros, denke ich, wie im letzten Semester. Wenn wir also hier jetzt annehmen, hier auch für Realteil von A gleich 0. Wen das stört, der muss halt wirklich ganz explizit da immer irgendwie so ein Limes einbauen, dass er halt dieses Integral jetzt als, schreibt vielleicht Limes Epsilon gegen 0 und dann hier mit Epsilon den winzigen Realteil dazu addiert, alle Rechnungen ausführt und am Ende halt diesen Limes wirklich bildet und guckt, ob das noch wohlverhalten ist oder nicht. Oder ein zweiter Weg, und das ist das, was ich auch ein bisschen komprimieren will, dass wir am Ende diese 2 Wochen Zeit für thermische Quantenfeldtheorie haben, ist was ich euklidischer Formalismus nennt. Also im Prinzip ist das nicht der physikalische Minkowski-Raum, sondern man gibt der Zeit ein umgekehrtes oder ein komplexes Vorzeichen und dann sind plötzlich all diese Probleme weg. Also es treten keine I-Faktoren mehr auf, hier tritt kein I mehr auf, dann auch im Hamilton-Operator tritt kein I mehr auf, was letztendlich ja dieses I da auch wieder ist, was da halt durchpropagiert wurde. Ich meine, das ist mathematisch sehr fundiert und sehr rigoros. Ich denke, mathematisch orientierte Leute mögen diesen euklidischen Formalismus. Das Problem ist halt, dass die physikalische Interpretation nicht klar ist. Da hat man auch wieder Schwierigkeiten. Dann rechne ich eigentlich irgendwas aus, was mit der Physik erstmal nichts zu tun hat. Und dann muss ich halt im Nachhinein wieder rigoros zeigen, dass dieses Ergebnis halt Sinn macht oder eventuell genau dasselbe ist wie die Antwort auf eine physikalische Fragestellung. Also, um es kurz zu machen, man hat immer gewisse Schwierigkeiten. Ich will diese Schwierigkeiten so ein bisschen zwar erläutern, aber auch nicht sehr tief drauf eingehen, weil das kostet viel Zeit und also bringt einen physikalisch jetzt nicht besonders weiter. Ich denke, wenn ihr wirklich gut werden wollt in Quantenfeldtheorie, müsst ihr euch die halt selber mal vornehmen. Und wir können auch gern, wenn euch das zu sehr stören sollte, mal abseits der Vorlesung darüber diskutieren. Also um es kurz zu machen, jetzt, auch wenn es mathematisch streng genommen falsch ist, nehmen wir an, dass im Grenzfall 0 das auch noch gilt. Und dann können wir halt diese Formel hierfür anwenden. Und versuche es jetzt hier noch hinzuschreiben. Dann habe ich das Endergebnis Wurzel m durch 2 Pi i t2 minus t1 mal e hoch plus i m x2 minus x1 zum Quadrat durch 2 T2 minus T1. Gut, jetzt haben wir ein Ergebnis und jetzt kann man sich unmittelbar fragen, hat es überhaupt eine Chance, dass dieses Ergebnis sinnvoll ist? Also was wir berechnet haben, ist eine Übergangsamplitude und wir wissen, dass das Quadrat von der Übergangsamplitude eine Wahrscheinlichkeit ist. Also wenn wir Betragsquadrat bilden, dann ist es halt die Antwort auf die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit findet man ein Teilchen, das bei Zeitpunkt T1 bei X1 präpariert wurde, zum Zeitpunkt T2 bei X2. Und naja, dann machen wir das mal gedanklich, bilden wir hier das Betragsquadrat. Das hier ist ja nur ein Phasenfaktor, also beim Betragsquadrat fällt das schon mal weg. Also habe ich nur das Quadrat der Wurzel zu bilden, also kommt halt sowas raus wie m durch 2pi mal t2 minus t1. Und meine, jetzt fallen irgendwie zwei Sachen unmittelbar auf. Das erste ist, dass es offenbar gar nicht mehr von den interessanten Argumenten und Positionen x1 und x2 abhängt. Das ist schon ein bisschen seltsam und verdächtig. Aber was sicher noch schlimmer ist im ersten Moment, ist, dass eine Wahrscheinlichkeit, wenn ich sie also integriere über alle Möglichkeiten, also hier das Integral dx2 einfüge, dann müsste sich ja das zu 1 aufaddieren. Also wenn ich halt frage, ich präpariere bei x1, warte eine gewisse Zeit und will die Wahrscheinlichkeit wissen, das Teilchen irgendwo zu finden, muss natürlich 1 rauskommen. Nur wenn man halt das Quadrat von der Wurzel von Ort minus bis plus unendlich integriert, dann kommt ja offenbar auch unendlich raus und nicht 1. Also das sind zwei scheinbare Widersprüche und das, denke ich, ist die Aufgabe in der nächsten Präsenzübung, das zu klären. Also das, da gibt es verständliche Antworten drauf, aber man muss so ein bisschen knobeln, also könnt ihr auch schon mal zu Hause vorbereiten, wenn ihr an sowas Freude habt. Warum hat man solche Ausdrücke und wie sind die zu verstehen und warum kommt einfach nicht das raus, was man erwartet. Also wenn ihr es machen wollt, so als Tipp, wir fangen halt hier mit Delta-Funktionen eigentlich schon an, mit den Ortseigenzuständen, und die sind von Haus aus ein bisschen problematisch. Also wenn ihr das Ganze mit gaußschen Wellenpaketen wiederholt und am Ende halt die Breite gegen Null schickt oder was, dann werdet ihr verstehen, warum dieses Ergebnis eigentlich doch Sinn macht. Also die Widersprüche lösen sich auf beim Christoph und also es hat Sinn und wir werden es jetzt einfach weiterverwenden. Gut, das, was wir hier berechnet haben, war natürlich ein starker Spezialfall, nämlich fürs freie Teilchen. Wenn wir Quantenmechanik generell formulieren wollen, brauchen wir die Übergangsamplitude in dem Potential. Und das ist jetzt das nächste Kapitel. 1, 1, 2. Das Amplitude. V ungleich 0. Und dieses Mal haben wir halt Hamilton-Operator gleich p² durch 2m plus v von x. Gut, und gleich ein bisschen enttäuschendes Ergebnis vorweg. Also das ist wahrscheinlich verständlich, dass man das nicht geschlossen lösen kann. Wenn ich v von x hinreichend kompliziert wähle, dann naja, habe ich halt irgendwo ein Integral, was ich nicht mehr analytisch schaffe. Aber da wird halt gerade das Endergebnis dieses Pfadintegral sein, was ich eingangs motiviert habe. Und wie wir vorgehen, ist, wir beginnen mit kleinen Zeitdifferenzen. Also Epsilon gleich T2 minus T1, und das soll winzig sein. Und für so eine winzige Zeitdifferenz kann ich den Zeitentwicklungsoperator I hoch minus IH Epsilon ein bisschen umschreiben. Also das erste ist noch nichts Besonderes. Da setze ich einfach die erste Zeile ein. I hoch minus IP Quadrat durch 2m plus V von x Epsilon. Aber jetzt passiert ein bisschen was. I hoch minus I V von x Epsilon halbe E hoch minus I P Quadrat durch 2m Epsilon E hoch minus I V von x Epsilon halbe Plusordnung Epsilon hoch 3. Gut, im ersten Moment schaut es so aus, als hätte ich da was Triviales gemacht und völlig sinnlos Ordnung Epsilon hoch 3 noch dazu gefügt. Also wenn das halt irgendwie Zahlen wären, dann ist es natürlich so, dass ich halt eine E-Funktion, wobei der Exponent eine Summe von Termen ist, schreiben kann als Produkte von E-Funktionen, wobei sich halt die Exponenten auch wieder entsprechend summieren müssen. Aber das sind natürlich Operatoren, und für Operatoren, die nicht miteinander vertauschen, gilt es nicht. Ich nehme an, das kam euch auch schon des Öfteren mal unter in der Quantenmechanik. Also es gibt da diese bekannte Baker-Campbell-Hausdorff-Farmer E hoch A, E hoch B gleich E hoch A plus B plus A, B halbe plus und so weiter. Das habt ihr irgendwann schon mal gesehen, nehme ich an, dieses Ding. Also auswendig kann ich es nicht, aber was man halt sich merken sollte, ist, dass man das einfach nicht tun darf, dass irgendwie da Korrekturterme auftreten. Und naja, diese Korrekturterme, deswegen machen wir kleine Zeitdifferenzen, die man halt, also die Korrekturterme, das sind immer höhere Potenzen der beiden Operatoren, die man da betrachtet. Und wenn halt sozusagen der Operator mit einer winzigen Zahl, in dem Fall die Zeitdifferenz, multipliziert wird, dann sind halt die höheren Terme immer stärker unterdrückt. Und naja, deswegen schreibe ich da halt, wenn man es sauber ausarbeitet, also kann man sehen, dass Epsilon Quadrat nicht auftritt, aber Epsilon hoch 3. Und im Limes Epsilon gegen 0, das wird dann gerade unser Ziel sein. Auch wieder bildlich, wenn man halt diese Spalte immer näher zusammenruckt, dann sind halt die Zeitdifferenzen irgendwann infinitesimal klein. Dann kann ich das halt wieder vergessen, und das Ganze, was ich hier mache, das ist exakt. Also, ich weiß nicht, wie geschickt ihr da seid. Ich sehe es nicht offensichtlich, dass es Epsilon hoch 3 ist, was da hinten steht. Also Epsilon Quadrat hätte ich jetzt im ersten Moment vermutet, aber wenn man es sauber ausschreibt, und das würde ich euch überlassen, sieht man, dass Epsilon Quadrat wegfällt und das ganze Epsilon hoch 3 ist. Gut, und wollen wir es jetzt dann in Zukunft ein paar Mal brauchen, bezeichnen wir das noch als U von Epsilon. Naja, und dann habe ich folgendes: x2 u von Epsilon x1 also das ist fast meine Übergangsamplitude, fast bezieht sich ja darauf, dass ich nicht wirklich den Zeitentwickler habe, sondern ich habe halt diesen umgeschriebenen Zeitentwickler und lasse Epsilon hoch 3 Terme unter den Tisch fallen. Und naja, die Potenziale, die ich so symmetrisch links und rechts hingeschrieben habe jetzt, die kann ich vorbeiziehen an den Ortseigenzuständen, weil V von X abhängt und der Operator X natürlich an X2 oder X1 Zustand vorbeigeht. Dann habe ich jetzt E hoch minus I V von X2, Epsilon halbe X2 E hoch minus I P Quadrat durch 2M Epsilon X1 E hoch minus IV von X1 Epsilon halbe. Gut, und das Objekt in der Mitte, das ist das, was wir da vorne auf der rechten Tafel schon berechnet haben. Das ist halt gerade die Übergangsamplitude, wenn man so will, von dem freien Teilchen. Also das ist ja der freie Hamilton-Operator, Zustand X1 und X2. Also da können wir dieses Ergebnis einfach einsetzen und abschreiben. Und dann kommt raus Wurzel m, also das müsste da unten stehen, so ein Wurzelvorfaktor 2pi i epsilon. Und jetzt sind es ja wirklich die E-Funktionen, nicht mehr E-Funktionen von Operatoren, sondern von Zahlen. Also das heißt, jetzt kann ich es problemlos wieder zusammenfassen. E hoch plus i m x2 minus x1 zum Quadrat durch 2 Epsilon minus i v von x1 plus v von x2 Epsilon halbe. Wenn er hier drauf schaut und kurz nachdenkt, müsste er eigentlich schon fast was erkennen, an was dieses Ding da erinnert. Wenn Epsilon eine kleine Zeitdifferenz ist.
Also ich hatte jetzt gedacht, ein Auf- und Absteiger auf Motoren, aber das hätte Zeitdifferenz wenig zu tun.
Wenn ich x2 minus x1 nehme, die über eine Zeitdifferenz Epsilon getrennt sind und ich wieder durch Epsilon dividiere, was habe ich dann? Also erstes Semester, erster Tag an der Uni wahrscheinlich.
Und die Ableitung nach der Zeit.
Genau, also die Geschwindigkeit und m v Quadrat halbe, das hat die kinetische Energie im Prinzip. Und naja, da hinten kann man auch schon irgendwas fast ahnen. Also wenn ich halt zwei nahe benachbarte Punkte x1 und x2 habe und das Mittel vom Potentialbild ist das halt so gut wie v von x1 oder v von x2. Also steht sowas wie kinetische Energie minus potenzielle Energie. Und in welche Richtung wird das dann gehen? Die Wirkung, genau, oder Lagrange-Funktion. Also das, wenn wir jetzt dann noch ein bisschen genauer machen, aber das ist das, worauf es halt letztendlich rauslaufen wird. Also Teile des Zeitintervall, jetzt reden wir praktisch wieder über die eigentliche Aufgabe, also über nicht ein infinitesimales Zeitintervall, sondern ein endlich großes. Also Teile des Zeitintervalls T1 bis T2 in n kleine Stücke. Dann haben wir T2 minus T1 ist n Epsilon, also das ist die Definition von Epsilon sozusagen. Man hat E hoch minus I H T2 minus T1 gleich E hoch minus I h epsilon hoch n, also das ist eine exakte Relation. Und jetzt greife ich darauf wieder zurück, wo dieses Mal dieses O von epsilon hoch 3 steht und setze halt mein U ein, denn U haben wir ja weiter unten ausgerechnet. Also da steht U von epsilon hoch n plus Ordnung epsilon Quadrat jetzt. Also warum wird das epsilon hoch 3 zu einem epsilon Quadrat? Naja, das liegt halt daran, weil man diese Näherung, die da oben steht, zur Großendenpotenz nehmen. Und wenn man das halt macht, also das zur Großendenpotenz nimmt, dann gibt es halt in führender Korrekturordnung halt n-Terme Ordnung epsilon hoch 3, die im schlimmsten Fall sich aufaddieren. Und n selber ist aber halt, wenn man hier drauf guckt, proportional 1 durch epsilon. Also muss ich halt eine Potenz von epsilon hoch 3 wegnehmen und bin nur noch auf epsilon Quadrat exakt. Also auch das, wenn das zu schnell geht, dann schreibt es sauber hin und macht es vielleicht für euch nochmal sorgfältig. Gut, und nachdem halt, also das Wichtige ist im Prinzip, dass da Ordnung epsilon irgendwas steht, also halt was verschwindet, wenn ich epsilon gegen 0 schicke, also kann ich eine exakte Relation auch formulieren von diesem Zeitentwicklungsoperator, indem ich schreibe Limes n gegen unendlich u epsilon hoch n. Also wenn ich halt ganz, ganz viele winzige Näherungen des Zeitentwicklungsoperators, also Näherungen u, wie wir es da oben definiert haben, zusammen multipliziere, dann ist es exakt und gibt den Zeitentwickler. Und dann spielt halt diese Baker-Campbell-Hausdorff-Formel überhaupt keine Rolle mehr. Gut, dann wieder zurück zur Übergangsamplitude, das ist ja das eigentliche Ziel. X2, T2, X1, T1. Ist x2 e hoch minus ih t2 minus t1 x1. Ist klar. Jetzt setzen wir gerade die unterste Zeile ein. Also diese exakte Relation zwischen Zeitentwickler und diesem u. Limes n gegen unendlich x2 u von epsilon hoch n x1. Na und jetzt mein, was wir berechnet haben, ist halt, wenn dieses U zwischen zwei Orten steht, aber ohne, dass es halt potenziert wird. Und natürlich kann ich mir dieses U jetzt denken als n mal U hintereinander geschrieben und zwischen jedem U kann ich halt wieder einen Ortseigenzustand einfügen und dann kriege ich meine Brackets und Operatoren und so weiter los und kann halt dieses Ergebnis einsetzen. Also deswegen jetzt bläst sich dieser Ausdruck da sehr auf, Limes n gegen unendlich. Und jetzt machen wir viele Integrationen, also viele Ortseinsen, die wir einschieben, dy n-1 dy n-2 Integral dy2 Integral dy1 x2 u von epsilon y n-1 y n minus 1 u von epsilon yn minus 2 und so weiter, bis am Ende dann steht y1 u von epsilon x1. Na, und jetzt setzen wir unser Zwischenergebnis hier halt ein und dann, wie schon gesagt, das ist zwar nach wie vor ein langer Ausdruck, aber wenigstens sind Zustände in Operatoren fort. Also das erste bleibt gleich, Limes n gegen unendlich. Jetzt dieser Wurzelfaktor kommt halt entsprechend oft rein. M durch 2pi i epsilon hoch n halbe. Dann Integral dy n minus 1 bis Integral dy 1. Und jetzt eine lange i-Funktion plus i m durch 2 epsilon x2 minus y n minus 1 zum Quadrat plus y2 minus y1 zum Quadrat plus y1 minus x1 zum Quadrat minus i epsilon v x2 halbe plus v y n minus 1 plus v y1 plus v von x1 halbe Klammer zu und noch eine Klammer zu. Gut, und diesen Exponenten kann man auch ein bisschen kompakter schreiben, nämlich als i. Ah, das ist doch falsch gemacht. Also die e-Funktion will ich jetzt nicht hinschreiben, sondern wirklich nur das, was im Exponenten steht. Das ist i mal Summe j gleich 1 bis n epsilon und dann m halbe yj minus 1 durch epsilon Quadrat minus v von y j plus v von y j minus 1 halbe. Wobei y0 jetzt in der Kurzschreibweise gleichbedeutend ist mit x1 und yn gleichbedeutend ist mit x2. Ja, und jetzt, glaube ich, sehen wir das, wo ich gerade schon ein bisschen nachgefragt habe, relativ explizit. Und das ist jetzt nichts anderes wie die klassische Wirkung, wenn Epsilon wirklich gegen Null geschickt wird, was hier ja passiert, also für eine endliche Zeitspanne T1 minus T2, wenn ich n gegen unendlich schicke, dann bedeutet das, dass Epsilon gegen Null gehen muss. Also ist auch wieder der Exponent, halt nichts anderes wie i, eine Summe mal Epsilon, also das Epsilon ist sozusagen der Kontinuumschreibweise des infinitesimale dt. Also habe ich i dt m halbe, das hat man gerade schon diskutiert, dass das eine finite Differenz ist, die im Limes halt gerade die Geschwindigkeit ist. Also m halbe y Punkt und t zum Quadrat minus und halt, wenn ich zwei benachbarte Potenziale mittel, aber die Zeiten zwischen den beiden Punkten gegen 0 gehen, ist natürlich yj und yj minus 1 gleich und ich kann schreiben minus v von y von t. Und das ist halt kompakt notiert nichts anderes wie i mal, man sagt die klassische Wirkung vom Pfad Y. Also es steht jetzt viel Rechnerei an der Tafel. Ich hoffe, dass er irgendwie noch so ein bisschen dieses einführende Bild im Sinn hat mit diesen unendlich vielen unendlich Spalten. Und ich denke, an der rechten Tafel sollte jetzt das halbwegs plausibel werden, was ich damit halt meinte. Also jedes Integral an sich entspricht einem dieser Spalte. Und ich meine, wenn ich jetzt einen Doppelspalt hätte, wäre das nicht eine Integration über Y, sondern nur eine Summe über die beiden möglichen Löcher im Spalt. Wenn ich halt einen Zehnfachspalt habe, hätte ich eine Summe über 10 Löcher. Ein unendlich Spalt oder halt überhaupt kein Spalt ist eine Integration über jeden denkbaren Raumpunkt halt an einer gewissen Zeit. Naja, und also jedes Integral ist ein extra Spalt. Und damit, also wenn ich nochmal das ganz schlampig jetzt hier versuche zu skizzieren, irgendwie x1, x2, dann wird hier halt über jede denkbare Trajektorie summiert, die es irgendwie gibt. Also es ist so zu verstehen, dass hier halt die Zeitachse ist und das ist dann praktisch die Variable y1 und die Variable y2, über die integriert wird. Und naja, wenn das halt immer näher zusammenrutscht, dann wird es halt immer feiner. Also wenn ich es diskret mache, dann habe ich halt wirklich nur einzelne Punkte sozusagen, wo die Trajektorie verwendet oder ausgewertet wird. Aber wenn das halt gegen Null rutscht, dann habe ich halt wirklich jeden Punkt auf der Kurve. Und beliebig absurde Wege werden dann natürlich auch betrachtet, wo es rauf und runter und rauf und runter springt. Aber gleichzeitig sind halt auch die Wege drin, die sehr glatt verlaufen, also nahe an der klassischen Bahn entlang gehen. Und ich sage gleich noch ein bisschen mehr, hoffentlich, wenn wir es noch schaffen, in den nächsten 5 Minuten zur Interpretation. Also jetzt haben wir genug an der Tafel stehen, um das sogenannte Pfadintegral in der einfachsten Form Pfadintegral hinzuschreiben. Und zwar für eine kompakte Notation machen wir noch eine Definition. Nämlich haben wir da irgendwie so einen komischen Vorfaktor, der, wie wir auch später sehen werden, nicht wirklich sehr relevant ist für die Quantenphysik. Also deswegen definieren wir den jetzt in unser sozusagen Integrationsmaß oder die Niederschrift von so einem Pfadintegral rein. Also Definition groß dy, das ist zu verstehen als Limes n gegen unendlich und dann diese ganzen Integrationen über die Orte yn-1 bis y2, y1 runter. Und also ja, da kommt jetzt halt dieser Faktor noch rein, aber wenn er den vergisst, das ist das, was am wenigsten wichtig ist. 2, nicht m, sondern 2 pi i epsilon hoch n halbe. Naja, gut, und also mit dieser Definition kann ich jetzt die Übergangsamplitude schreiben, x2 t2 x1 t1 ist gleich ein sogenanntes Pfadintegral groß dy, wie es hier beschrieben ist, von e hoch i S von Y. Also jetzt müssen wir irgendwie nochmal genau hinschauen. Da oben rechts haben wir begonnen, die Übergangsamplitude auszurechnen, hatten im Prinzip dieses unendlich dimensionale Integral, was man jetzt halt mit groß dy bezeichnen, was man Pfadintegral nennt. Und da hat man halt diesen länglichen Faktor, länglich, weil er diskretisiert war, aber wo wir uns halt in zwei Schritten überlegt haben, dass das eigentlich was ganz Kompaktes ist, nämlich nur i hoch i mal die klassische Wirkung. Gut, um es sauber zu machen, muss man noch gewisse Randbedingungen angeben. Also ich integriere über alle Pfade von x1 nach x2. Also muss ich hier halt schreiben, y von t1 gleich x1 und hier y von t2 gleich x2. Gut, und das wie gerade schon gesagt, ist das erste Pfadintegral, was wir kennenlernen. Und Pfadintegral bedeutet halt, wie ich es anfänglich skizziert habe, wie wir es jetzt explizit sehen, wirklich eine Integration über alle denkbaren Trajektorien von x1 nach x2 im Zeitraum t1 bis t2. Also wir sind jetzt in der Zeit, ich werde, denke ich, diese Form das nächste Mal nochmal ausführlich hinschreiben und auch vielleicht dieses Bild da rechts oben nochmal sorgfältig hinmalen. Aber letztendlich, was ich gerne hätte, dass er mindestens mitnehmt aus der heutigen Stunde, ist halt, dass er die Symbole dieser Gleichung versteht und das Ganze auf diesen Doppelspalt oder unendlich viele unendlich Spalte irgendwie transferieren könnt. Und als letzte Bemerkung, da werde ich auch das nächste Mal noch mehr dazu sagen, man sieht so ein bisschen an diesem Faktor da hinten den Bezug zur klassischen Physik. Also ein bisschen zu heißen, wenn euch jetzt mal dieses I irgendwie gedanklich, also ich will es jetzt nicht ausstreichen, aber durch ein Minus ersetzt, dann seht ihr sehr schön den Bezug zur Klassik, denn die klassische Trajektorie ist ja diejenige, die die Wirkung minimiert. Und eine kleine Wirkung, unter der Annahme, dass das eine exponentielle Dämpfung ist, hätte das größte Gewicht im Pfadintegral. Also kann man sich ein quantenmechanisches Pfadintegral am besten so denken, dass halt der klassische Pfad dominiert, aber ein quantenmechanisches Teilchen, wenn man so will, aufgrund der Unschärfe, auch Pfade in der Nähe des klassischen Pfads beschreitet. Allerdings, je weiter das weggeht oder was, also wenn es von hier nach hier geht und kurzfristig in den Mond oder was vorbeifliegt, dann wird halt die Wirkung extrem groß sein und hier kein Beitrag mehr kommen. Also ich denke mir irgendwie eine quantenmechanische Bewegung so als Schlauch entlang der klassischen Trajektorie, der aber immer diffuser oder unwahrscheinlicher wird. Und das ist halt das, was wir hier mathematisch jetzt hergeleitet haben. Gut, also wir gehen sowieso nochmal nächste Stunde drauf ein. Dann bis Freitag im großen Raum.